NDR 2 Spezial, das Thema.
Wisst ihr noch, wo ihr vor knapp 10 Jahren am Abend des 13. Juli wart?
Na? Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Ja, mach ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
Ja, ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Geschichte zum WM-Titel 2014. Wir erzählen euch aber welche, die ihr garantiert noch nicht kennt. Im neuen Podcast Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014.
Wir sind alle Weltmeister.
Schau mal, meine Stimmung war nicht irgendwie so auf dem Höhepunkt, wie ich vielleicht vorher auch gedacht hätte, wenn du die WM gewinnst. Ich habe Selbstzweifel gespürt in den Wochen, Monaten danach. Das hätte ich so nie erwartet. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, keine so einfache Zeit für mich.
Wir hatten auch während der WM 2014 unsere Momente, wo es dann einfach auch für uns gelaufen ist oder auch hätte kippen können, aber das hast du bei all diesen großen Turnieren immer irgendwo.
Ich konnte nicht schlafen die ganze Nacht, nicht eine Sekunde. Und immer nur gefragt, warum ich? Voll krass.
Und Schweinsteiger blutet da richtig, wo er ihm mit der Faust ins Gesicht gehauen hat.
Ich bin eigentlich schon so, dass ich den Schmerz gut ertragen kann und dann mein Kopf eigentlich gewinnt gegenüber dem Schmerz. Ich meine, es war das erste WM-Finale für mich. Und da habe ich mir nur gedacht, hey, wer weiß, ob das nochmal in deinem Leben vorkommen wird, dass du das spielen kannst. Da wirfst du vielleicht nochmal das ein oder andere Prozent, vielleicht ist da noch mehr drin. Ja.
Mein lieber Kollege Martin Roschitz hat die Helden von damals getroffen, ist quer durch Europa und sogar bis nach Brasilien gereist, um die Spur wieder aufzunehmen und hat einen ganz tollen Podcast produziert, der seit heute auf dem Markt ist und in dem er ganz Spannendes erzählt. Was, das sagt er euch in dieser Stunde, 10 Jahre nachdem Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist. Ihr hört ein NDR 2 Spezial zu einem ganz besonderen Projekt, in dem ganz viel Liebe steckt. Kann man, glaube ich, so sagen, ne, Martin?
Ja, Liebe und Interesse sicher auch, ne? Ich mache den Job als Nationalmannschaftsreporter für die ARD seit 16 Jahren und nach all den sportlichen Negativerlebnissen, die wir ja hatten in den vergangenen Jahren, habe ich mich wie sicher viele Fans auch gesehnt einfach nach der guten alten Zeit und der Höhepunkt, der war nun mal die WM 2014 in Brasilien.
Und die ist schon wieder 10 Jahre her. Ich habe eben gesagt, vermutlich wissen wir alle noch, wo wir waren, als Mario Götze Deutschland zum WM-Titel geschossen hat. Martin Roschitz war dabei im Maracanã-Stadion von Rio als ARD-Reporter, hast du gerade beschrieben. Und jetzt hast du einen ganz neuen Podcast produziert, der ist seit heute draußen. Der heißt Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Und darin versprichst du nicht weniger als das, so habt ihr die Geschichte der WM noch nie gehört. Wie meinst du das?
Naja, die großen Geschichten sind ja allen bekannt. Also weißt du auch, Schweinsteiger, der Held der Schmerzen im Finale gegen Argentinien. Mhm. Götze, sein Tor für die Ewigkeit. Jogi Löw, der Vollendete, der es endlich geschafft hat nach den vielen Halbfinals, in denen er gescheitert ist. Das 7:1 gegen Brasilien und so weiter. Ich erzähle die Storys aus einer anderen Perspektive. Was hat der WM-Titel mit seinen Helden gemacht? Die Frage habe ich mir gestellt. Und da war ich doch sehr überrascht, denn es geht um den Titel, um die Zeit danach und es geht um Geheimnisse. Und davon gibt es eben mehr, als ich ursprünglich dachte.
Und ein paar davon lüften wir heute Abend auch. Wen hast du alles getroffen?
Ja, fast die halbe Mannschaft. Thomas Müller, Per Mertesacker habe ich in London besucht. Mario Götze in Frankfurt, Olli Bierhoff am Starnberger See. Da wohnt er in der Nähe. Und ich habe Jogi Löw besucht in Freiburg. Wir hatten uns für so 2 Stunden verabredet. Daraus ist dann ein ganzer Tag geworden. Bastian Schweinsteiger, mit dem war ich Skifahren. Wir haben uns in München nochmal getroffen. Den habe ich also öfter gesehen und bin mit Benedikt Höwedes nochmal nach Brasilien gereist, an die magischen Orte der WM 2014. Also Maracanã, klar, ne, das Finalstadion. Belo Horizonte, das 7:1 gegen Brasilien und Campo Bahia, das legendäre Teamquartier. Immer auf der Suche nach den kleinen und großen Geheimnissen. Und ich war natürlich auch sehr happy, dass so viele Weltmeister überhaupt mitgemacht haben.
Ja, wie du das geschafft hast, das werden wir auch noch besprechen. Gibt es etwas, was dich besonders und am meisten überrascht hat?
Ja, ich bin ganz selbstverständlich davon ausgegangen, wären wahrscheinlich alle davon ausgegangen, dass man als Fußballweltmeister zu den glücklichsten Menschen auf diesem Planeten gehören müsste. Aber das war nicht so. Das war längst nicht bei allen so. Ein Beispiel ist Jogi Löw. Der Bundestrainer schließt sich nach dem Finale in Rio auf dem Klo ein, in den Katakomben im Maracanã. Danach In einer Villa auf Sardinien, also unmittelbar nach der Feier in Berlin, flieht er quasi nach Sardinien und ist so unglücklich wie nie zuvor.
Mein Berater kam dann mal nach ein paar Tagen, hat mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du bist Weltmeister geworden, aber du bist ja irgendwie relativ schlecht drauf. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, keine so einfache Zeit für mich.
Ja, Jogi Löw spricht sogar von einer fast depressiven Verstimmung. Für mich kam das schon sehr überraschend, dass er sich da so öffnet und seine wahren Gefühle preisgegeben hat.
Ich habe so ein bisschen Selbstzweifel gespürt in den Wochen, Monaten danach. Das hätte ich so nie erwartet.
Was ich nicht erwartet hätte, dass es auch anderen Weltmeistern ähnlich ergangen ist wie Jogi Löw. Auch Benedikt Höwedes, Per Mertesacker und Mario Götze haben während des Turniers und danach persönliche Krisen durchgemacht.
Ja, Mario Götze, der Finaltorschütze, 1:0 gegen Argentinien. Sein Treffer hat sein Leben verändert, aber eben nicht nur zum Guten. Und darüber sprechen wir gleich hier im NDR 2 Spezial. Es war der 13. Juli 2014, weit nach 23 Uhr deutscher Zeit.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
Mario Götze macht sich unsterblich für den deutschen Fußball. Willkommen im NDR 2 Spezial. Wir haben heute einen ganz neuen Podcast am Start über die WM 2014. Mein Kollege Martin erzählt euch die Geschichte so, wie ihr sie noch nie gehört habt. Martin, wo warst du eigentlich, als Götze die Flanke von Schürrle von links mit der Brust angenommen hat, den Ball dann von links im 5-Meter-Raum aufs lange rechte Eck ins Tor geschossen hat?
Ich war im Stadion, aber nicht auf der Tribüne. Ich habe das Tor auch gar nicht gesehen. Es war im Bauch des Maracanã. Mein Job war es, beim WM-Finale die Radiointerviews zu machen.
Und wie war dein Bauchgefühl in dem Moment?
Also, weil ich sein Tor ja gar nicht mit eigenen Augen gesehen habe, hatte ich da gar nicht so ein richtiges Gefühl. Ich habe das auf einem Monitor in den Katakomben verfolgt, weil wir Reporter eben schon auf unsere Interviewposition mussten. Aber das Stadion war so laut bei dem Tor, das ging mir auch in den Katakomben durch Mark und Bein.
Ja, du hast Mario Götze für diesen Podcast getroffen und ich habe eben schon gesagt, das Tor hat ihm nicht nur gut getan. Warum?
Nein, sein Traumtor war auch traumatisch. Ich habe mich erinnert, dass es eigentlich schon losging, als Mario Götze nach dem Finale zu mir zum Interview kam. Der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat unser Interview gecrasht und der hat damals schon so Sätze über ihn ins Mikrofon gehämmert, also während er dabei stand, als würde er gerade ein Denkmal meißeln.
Diese eine Aktion, die ist an Genialität nicht zu übertreffen. Wie Andreas Brehme für 1990 steht, wird Mario Götze immer für 2014 stehen. Aber er ist noch so jung, er kann das richtig genießen. Super, super Mario.
Danke, danke. Ja. Super Mario, hier haben wir es ja schon gehört. Ne? Das war eigentlich schon die erste Überhöhung und so hat sich das dann auch fortgesetzt.
Ja, an welche ich mich natürlich erinnere. Also Mario Götze ist ja in diesem Finale eingewechselt worden und Jogi Löw hat ihm dann draußen am Spielfeld dran gesagt, kurz bevor er aufs Spielfeld gegangen ist, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Also besser als der beste Fußballer überhaupt. Das kann natürlich in dem Moment für Mario Götze motivierend sein, aber Löw hat das dann hinterher öffentlich gemacht und damit natürlich auch eine enorme Erwartungshaltung aufgebaut. War das rückblickend ein Fehler?
Ja, natürlich. Er hat ihm damit keinen Gefallen getan. In der Situation war es natürlich genau richtig so als Muntermacher-Spruch bei der Einwechslung an der Seitenlinie. Aber den Satz dann nach dem Finale auf der Pressekonferenz vor der Weltpresse auszuplaudern, das war im Nachhinein ein Fehler und auch eine weitere Bürde für Mario Götze. Der war damals Anfang 20 und wusste natürlich überhaupt nicht, was da alles auf ihn einprasseln würde. Aber genau das ist natürlich dann passiert im Nachhinein und er musste damit irgendwie umzugehen lernen. Und er sagt, dass das nicht so leicht war.
Klar, man schießt das Tor, aber in 100 Jahren ist auch egal.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Martin, du warst viele Wochen in Brasilien, hast wahrscheinlich insgesamt einen großen Schlafmangel gehabt. Ich kenne das von mir, wenn ich beispielsweise auch bei solchen Events bin oder als Reporter bei einem großen Fußballspiel und spät abends nach Hause komme, dann muss ich erstmal runterkommen. Da bin ich noch voll Adrenalin. Wie war das denn für dich nach so einer wahnsinnig intensiven WM, die mit dem WM-Titel geendet ist?
Ich meine, du kannst dir das sehr gut vorstellen, wahrscheinlich. Vielleicht alle Hörer nicht unbedingt und alle Hörerinnen, aber die Wochen, die ziehen so vorbei, das ist wie ein einziger Rausch. Lange Arbeitstage, kurze Nächte und in Brasilien vor allen Dingen tausende Reisekilometer. Ich habe tatsächlich auch Zeit gebraucht, um da runterzukommen. Meine Kinder waren noch klein zu dem Zeitpunkt, das hat schon mal geholfen, weil die sich natürlich 0,0 für das Thema interessiert haben, aber ich habe damals schon gedacht, wenn ich jetzt schon so drauf bin, wie jetzt direkt nach dem Finale und nach diesem Triumph, wie muss das für die Spieler gewesen sein nach dem größtmöglichen Erfolg, den man eben als Fußballer überhaupt haben kann? Wir haben ja über Götze gesprochen gerade. Krass fand ich aber auch die Geschichte von Benedikt Höwedes zum Beispiel.
Ja, der war damals Kapitän von Schalke 04 und ist irgendwie so ein bisschen gerade noch so in diese Mannschaft reingerutscht, ne? So als Notnagel hinten links. Und was viele ihr vielleicht auch nicht mehr wisst, ist, es gab nur zwei Spieler, die mit ihm zusammen jede Minute bei dieser WM für die deutsche Mannschaft auf dem Platz standen. Also einmal der Torwart, Manuel Neuer natürlich, Philipp Lahm, der Kapitän, und Benedikt Höwedes hat auch jedes Spiel von Anfang bis Ende durchgespielt. Und ich habe die Folge, in der es um ihn geht, hauptsächlich heute Morgen in der Straßenbahn gehört und das war richtig fesselnd. Wie war das Gespräch mit ihm für dich?
Ja, es ging mir natürlich auch so. Wir sind ja nochmal an diese magischen Orte der WM 2014 gereist und auf der Reise hat er mir erzählt, wie sehr er vor 10 Jahren eben auch gelitten hat. Erst unter den Folgen eines schweren Autounfalls im Trainingslager in Südtirol. Da ist ein Mann in seine Windschutzscheibe eingeschlagen. Er saß auf dem Beifahrersitz, ist nicht selbst gefahren, konnte auch nichts dafür. Aber dieses Trauma, das nimmt er mit nach Brasilien, wacht dann oft auch mit schweißnassen Händen auf. Und leidet auch unter Haarausfall. Das hat er mir dann auch erzählt, als wir auf seinem Zimmer waren im Campo Bahia. Und ich war auch ganz überrascht, dass das Gespräch in diese Richtung ging. Und dann hat er mir erzählt, wie er sich Dr. Müller-Wohlfahrt, dem Mannschaftsarzt, anvertraut hat und eine Haartransplantation aus Brasilien in die Wege geleitet hat. Und dann tatsächlich am Tag nach der WM-Siegesfeier am Brandenburger Tor, wo über 1 Million Fans die Weltmeister von Rio feiern, da liegt er auf dem OP-Tisch in Düsseldorf und lässt sich tatsächlich auch unter Schmerzen Haare transplantieren und wird natürlich überall erkannt und schämt sich danach in Grund und Boden dafür.
Ja, das ist die Geschichte von Benedikt Höwedes. Und wir sprechen gleich im NDR2-Spezial über Per Mertesacker. Der hat bei der WM vor 10 Jahren ein Problem.
Konnte nicht schlafen die ganze Nacht. Nicht eine Sekunde.
NDR2-Spezial, das Thema mit Moritz Casalet.
10 Jahre ist es her, dass Deutschland zum 4. Mal Fußball-Weltmeister geworden ist. Die Nacht von Rio, so sollte man meinen, war das Größte. Aber tatsächlich hatten viele Weltmeister danach Probleme. Und alle hatten ihre ganz eigene WM-Geschichte. Und darum geht's in unserem neuen Podcast Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Der ist seit heute draußen. Und darüber spreche ich mit meinem lieben Kollegen Martin Roschütz. Der ist nämlich Autor und Host des Podcasts und hat viele Geheimnisse mitgebracht. Das Finale gegen Argentinien, das 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien. Es sind Abende für die Ewigkeit. Wir sprechen hier im NDR2-Spezial über den WM-Titel der deutschen Fußballer vor 10 Jahren. Denn seit heute gibt es einen neuen NDR-Podcast, der heißt Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Martin Roschütz ist der Autor und Host und heute Abend bei mir hier im Studio. Hallo Martin.
Hallo Moritz, grüß dich.
Ja, Argentinien, Brasilien, das wissen wir alle noch. Was aber auch immer mit der WM 2014 verbunden sein wird, ist die Eistonne von Per Mertesacker.
Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Auch relativ kreativ.
Karnevalstruppe und Eistonne und 3 Tage, all diese Dinge, die würde ich jetzt normal nie sagen, keine Ahnung, die kommen dann einfach irgendwie raus und man weiß nicht, woher sie kommen.
Sein berühmtes Interview danach, für mich bis heute eine der Geschichten dieser WM und er sagt selber auch, die Leute sprechen ihn heute noch mehr auf dieses Interview an als auf den WM-Titel. Aber er spricht mit dir auch über einen für ihn sehr schmerzhaften Moment. Denn nach diesem Interview, das er damals gegeben hat und vor dem Viertelfinale gegen Frankreich, offenbart ihm Jogi Löw, dass er nicht mehr auf ihn setzt. Wie hat Mertesacker diese schwere Botschaft aufgenommen?
Der war total geschockt. Er ist Führungsspieler gewesen damals. Mertesacker hat bis dahin jedes Spiel gemacht bei der WM. Über 100 Länderspiele auf dem Buckel. Ist ja damals von Jürgen Klinsmann 2004 in die Nationalmannschaft geholt worden. Erstes Länderspiel in Teheran vor 100.000 Fans. Und jetzt ist er quasi am Ende dieser Reise angekommen, will natürlich mit der Mannschaft zusammen Weltmeister werden. Und dann offenbart ihm der Trainer, du bist raus aus der Mannschaft. Das Gespräch hat in so einem dunklen Raum im Teamhotel in Rio stattgefunden. Mertesacker sagt, ich habe schon gar nicht mehr richtig zugehört, als er mir sagte, du spielst nicht gegen Frankreich. Er ist dann aufgestanden, also nicht Jogi Löw hat das Gespräch beendet, sondern er. Er ist dann auf sein Zimmer gegangen und dann hat er den Kopf nicht mehr ausschalten können.
Konnte nicht schlafen, die ganze Nacht. Nicht eine Sekunde. Und immer nur gefragt, warum ich, warum ich, warum ich, warum ich. Voll krass. Voll krasser Egoanfall.
Boah, was für eine Nacht. Da hätte man nicht mit ihm tauschen wollen. Dass er dann bei der Hitzeschlacht im Viertelfinale gegen Frankreich den Wasserträger macht und wirklich der Erste ist, der seine Mitspieler anfeuert, das gehört zu den größten Leistungen überhaupt und auch zu den Erfolgsgeheimnissen aus meiner Sicht der Weltmeister von 2014.
Diese mannschaftliche Geschlossenheit, ne? Also dieses, dass jeder sich dem großen Erfolg unterordnet, das wurde ja fast personifiziert von Per Mertesacker in diesem Moment. Also er fliegt im Prinzip aus der Mannschaft, er spielt danach auch kaum noch, aber er hat trotzdem weiter eine ganz große Rolle. Ist das so eigentlich das Wichtigste in diesem Turnier gewesen?
Ja, es hat Spieler wie Mertesacker und Schweinsteiger gegeben, die sich für die Mannschaft aufgeopfert haben, aber auch die Spieler, die ihre Rollen angenommen haben, ne? Also so wie Mertesacker, aber auch so ein Spieler wie André Schürrle, sage ich mal, dem war von vornherein klar, dass der jetzt kein Spiel von Anfang an machen würde. Aber der wusste, wenn ich reinkomme, dann muss ich da sein, dann muss ich das Spiel verändern. Und es gab eben auch die, die sportlich gar keine Rolle gespielt haben und trotzdem keinen Stunk gemacht haben. Lukas Podolski hat 54 Minuten im ganzen Turnier gespielt.
Hätte man gar nicht gedacht, jetzt so im Nachhinein.
Nein, aber der war sportlich überhaupt nicht wichtig mehr. Aber er hat eine ganz wichtige Rolle für die Mannschaft gespielt. Podolski habe ich genannt, Kevin Großkreutz ist auch so ein Typ. Der war ganz wichtig für die Teamchemie, auch für die Stimmung innerhalb des Teams, hat aber sportlich einfach gar keine Rolle gespielt.
Aber das vergisst man immer so ein bisschen als Außenstehender, wenn ein Bundestrainer seine Mannschaft zusammenstellt für so ein großes Turnier, dann denkt man immer, ja, was will er denn mit dem sportlich? Aber es kommt eben auf so viel mehr noch an, ne?
Absolut, und das ist auch der Grund, warum es dann 2014 geklappt hat und 2016, 18 und dann vor allen Dingen auch dann 22 in den Folgejahren eben nicht mehr. Also 2014 ist alles zusammengekommen, die Reife, die Mischung im Kader. Im Nachhinein kann man ja fast sagen, die Zusammenstellung war wie so ein Geniestreich von Jogi Löw. Ne, allein die Joker, Schürrle habe ich gesagt, Götze, jeder kannte seine Rolle. Das Quartier war extrem wichtig für die tolle Stimmung im Team und nicht zu vergessen die Mentalität der Spieler. Ne? Und im Podcast wird wirklich nach und nach Folge für Folge deutlich, wie und warum all diese Erfolgsfaktoren vergessen wurden nach dem Titel in Brasilien.
Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014, so heißt der neue Podcast in der ARD Audiothek. Nur da bekommt ihr jetzt schon alle 6 Folgen. Und in gut 2 Wochen erscheint die gleichnamige Fernsehdoku. Ich habe mitbekommen, wie viel Arbeit drin steckt und kann schon sagen, das ist eines der größten Projekte, die wir in der Sportredaktion bisher so hatten. Und wie so ein Podcast und ein Film entsteht, darüber sprechen wir gleich. Das NDR2-Spezial zum neuen Podcast Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe ihn schon gehört und ich dachte bisher wirklich alles zu wissen über den WM-Titel vor 10 Jahren und muss jetzt sagen, nee, erst jetzt weiß ich alles. Wir haben in dieser Sendung schon gehört, wie schlecht es Jogi Löw ging nach dem gewonnenen Finale, welche Last das entscheidende Tor für Mario Götze war. Und wir hören gleich auch noch ein paar echt witzige Geschichten, die du mitgebracht hast, Martin. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit diesem Podcast die Story neu zu schreiben?
Das war beim Wandern. Mein Freund Christoph hatte mich angesprochen, Mensch, 10 Jahre Weltmeister, da musst du doch mal was machen. Das hat dann so in mir gegärt und dann habe ich mal nach ein paar Wochen die ersten Gedanken aufgeschrieben, auf so ein weißes Blatt Papier, so ein Zettel war das nur. Und da stand auch schon die Idee drauf, ich habe den Zettel noch, wir müssen noch mal nach Brasilien auf Spurensuche, 10 Jahre danach. Das war so die Grundidee. Mhm. Und dann ging das langsam los, mit wem fahren wir eigentlich dahin? Wer ist denn eigentlich so ein Held? Welche Geschichten kennen wir schon, welche kennen wir nicht? Welche neuen Geschichten können wir erzählen? Das hat sich dann so langsam immer weiterentwickelt.
Was habt ihr dann gemacht, als diese Idee entstanden war und du so dieses Grundgerüst vielleicht schon hattest und dachtest, okay, das könnte funktionieren, wie ging es dann weiter?
Die größte Schwierigkeit war sicher erstmal an die Stars ranzukommen, denn wir kennen uns natürlich über die Jahre und haben irgendwie eine Beziehung aufgebaut. Ist aber jetzt auch nicht so, dass wir uns jede Woche zum Kaffee trinken treffen. Also
du kannst jetzt nicht anrufen hier sagen, Thomas Müller, grüß dich, Mensch, wie geht's und wollen wir nächste Woche mal sprechen?
Gar nicht, das war ja ohnehin eine schwierige Bayern-Saison, also insofern war es mit Thomas Müller sogar sehr schwierig. Bei ihm hat es erst geklappt, als die Entscheidung mit Tuchel gefallen ist. Also erst als die Entscheidung mit Tuchel wirklich gefallen ist, 2 Stunden später hatte ich von seinem Management eine Zusage. Erst dann lockerten sich sozusagen die Bremsen. Und es war aber von Protagonist zu Protagonist sehr unterschiedlich. Manchmal hat es Monate gedauert von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Zusage. Und mit Jogi Löw lief das zum Beispiel sehr, sehr persönlich sofort über Textnachrichten und Telefonate. Und bei Mario Götze war es eben viel umständlicher über seine Managerin. Da verstehe ich das auch, weil der ist in einer ganz anderen Situation. Der ist noch im Profigeschäft, der hat viele englische Wochen, der hat ein zweites Kind jetzt gekriegt. Also ist absolut im Geschäft noch und hat kaum Zeit und kaum Freizeit. Und dafür ist die Managerin ja auch da, Leute vom Hals zu halten und nicht ihm nur Leute zuzuführen.
Und wie lange dauert so eine Produktion dann? Also vom ersten Schritt bis zum heutigen Tag, wo der Podcast dann erschienen ist?
Den ersten Schritt haben wir eigentlich vor 1,5 Jahren gemacht oder habe ich vor 1,5 Jahren gemacht. Dann braucht man erstmal Zeit für die Stoffentwicklung. So, man muss sich darüber im Klaren werden, was will man eigentlich. Man muss auch Leute von seiner Idee überzeugen und begeistern. Das reicht ja nicht zu sagen, ich habe eine Idee, lass mal 10 Jahre Weltmeisterschaft, da müssen wir was machen. Damit überzeugt man niemanden, sondern man braucht eine gute Story, von der die Entscheidungsträger und Trägerinnen dann auch wirklich überzeugt sind und glauben, dass das Erfolg haben könnte. Und als wir die Entscheidung dann gefällt hatten und auch bestimmte Zusagen bekommen haben, das und das könnt ihr machen, es kostet ja auch ein bisschen Geld, nach Brasilien zu fliegen und sowas dann umzusetzen. Und als wir die Zusagen dann hatten, dann hat sich die Geschichte nochmal weiterentwickelt, vor allen Dingen, als wir die Interviews dann geführt haben.
Und das sind ja wirklich die ganz großen Namen dieser Weltmeistermannschaft, die hast du getroffen. Wie sind die eigentlich so? Sind die noch genauso wie vor 10 Jahren oder anders?
Ja, Thomas Müller ist immer noch der Pausenclown, der damals auch schon war und voll auf den Punkt und auch witzig. Also es ist immer sehr unterhaltsam, ihn zu treffen zum Interview. Dann gab es Jogi Löw, mit dem ich natürlich eine lange Arbeitsbeziehung auch schon habe. Wir haben uns oft gesprochen, haben viele Interviews gemacht in unbedeutenden Testspielen und auch bei wichtigen Turnieren. Und wir kennen uns natürlich schon auch viele Jahre. Und bei Mario Götze war ich gar nicht sicher, ob er zusagen würde, weil er eben auch gar nicht mehr so wahnsinnig gerne über dieses berühmte Tor spricht. Dass er es doch getan hat, hat mich umso mehr gefreut und er hat mir danach auch noch geschrieben, wie toll er das Gespräch fand. Und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben.
Ja, und in diesen 6 Folgen gibt es wirklich einiges, über das ich auch lachen musste und auch vieles, über das ich gestaunt habe. Stichwort 7:1. Also Jogi Löw wusste vorher, dass seine Mannschaft Brasilien auseinandernehmen kann und wahrscheinlich auch wird. Das ist echt wahr. Und das erzählen wir euch gleich hier im NDR 2 Spezial. Es ist wahrscheinlich das größte Spiel des deutschen Fußballs, das 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Die Welt kam aus dem Staunen nicht heraus, ich auch nicht. Hier ist das NDR 2 Spezial. Wir sprechen heute über den heute erschienenen Podcast Wir Weltmeister von Martin Roschütz und über ganz irre Geheimnisse, die er darin lüftet. Martin, zum Beispiel diese Nummer mit dem 7:1. Was war da los vorher?
Ja, das war der Tag nach dem Viertelfinale gegen Frankreich, als Jogi Löw am Strand spazieren gegangen ist. Hat er ja öfter gemacht, er ist ja immer joggen gegangen. Die Bilder sind ja auch rumgegangen und auch bis Deutschland. Und an diesem Tag macht er aber einen Strandspaziergang mit seinem Chefanalytiker. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, das ist Urs Siegenthaler. So ein Schweizer Fußball-Nerd, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und der hat sich intensiv mit dem nächsten Gegner beschäftigt und der hat eine ganz bemerkenswerte Botschaft für den Bundestrainer.
Und der Urs hat zu mir gesagt, Jogi, wenn wir die Sache konzentriert angehen, wenn wir manche Dinge richtig tun, dann werden wir gegen Brasilien so hoch gewinnen, wie wir noch nie gegen die gewonnen haben.
Also das war auch mir neu. Also ich habe gedacht, ich wüsste schon viel über die WM, aber das wusste ich nicht. Nicht Löw, Urs Siegenthaler entschlüsselt Brasilien. 10 Jahre jetzt nach dem Jahrhundertspiel ist also das letzte Geheimnis hinter dem 7:1 gelüftet. Und Jogi hat noch berichtet, wie einige Spieler ihn dann wirklich mit großen Augen angeguckt haben in der Mannschaftssitzung. Ja, gegen Brasilien im Halbfinale, so viele Chancen gibt's vielleicht nicht. Und Jogi hat gesagt, doch.
Verrückt.
So ist er auch gekommen, ne? Ja. 4 Tore in 6 Minuten, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Unglaublich. Ich musste auch sehr lachen über 2 andere Stories noch. Ich sag einfach mal, Schweinsteiger mit der Faust von Kevin Großkreutz.
Das war auch so eine Geschichte. Kevin Großkreutz sollte ja eingewechselt werden für Schweinsteiger. Also der blutende Schweinsteiger
im Finale
lag im WM-Finale, nachdem die Argentinier ihn wirklich übel zugerichtet haben. An der Seitenlinie, Doc Müller-Wohlfahrt hat versucht, ihn nochmal den Cut irgendwie zu kitten sozusagen und zu nähen. Und dann hatte Jogi Löw gedacht, ja, jetzt muss ich ihn rausnehmen und Großkreutz vorbereitet für die Einwechslung. Und dann hat Schweinsteiger sich aufgerappelt, ist wieder auf den Platz gegangen oder hat sich auf den Platz geschleppt, muss man ja eher schon sagen. Und nach dem Finale ist Kevin Großkreutz dann zu Schweinsteiger gekommen und hat gesagt, aber wegen dir habe ich nicht eine Minute in dem Turnier gespielt. Und bei der WM-Party dann gibt er ihm so einen Schlag auf den Arm, nimmt ihn erst in den Schwitzkasten und trifft ihn so unglücklich am Arm, dass Schweinsteiger irre Schmerzen hat. Ich habe gesagt, warum hast du solche Schmerzen? Dann hat er gesagt, ja nicht von den Argentiniern, das war Kevin Großkreutz. Mit dem Schlag, ne, hab ich gedacht, mir ist der Arm abgefallen und ich musste mich dann am nächsten Morgen vor dem Abflug nach Deutschland von den Physiotherapeuten behandeln lassen. Und wenn man jetzt sieht, wie er den Pokal in die Höhe hebt am Brandenburger Tor, da sieht man so einen großen blauen Tapestreifen. Und das war eben nicht, das war nicht die Gauchos, das war Großkreutz.
Ja, und Jogi Löw erinnert mich so ein bisschen an meinen alten Geschichtslehrer, wenn der mit der Technik überfordert war, mit dem Tageslichtprojektor, hat er einfach den Stecker rausgezogen. Und Jogi Löw hat auch den Stecker rausgezogen einmal.
Das war echt eine lustige Geschichte. Das war die Party nach dem Auftaktspiel im Campo Bahia. 4:0 gegen Portugal. Schweinsteiger hatte nicht gespielt, hatte noch Probleme mit der Patellasehne, ist aber dann ganz vorne dabei in der dritten Halbzeit im Campo Bahia. Er hat da ganz groß aufgedreht. Ich habe das damals gehört, weil unser Reporterhotel, das lag direkt neben dem Campo Bahia und es war tierisch laut mit Helene Fischer und atemlos durch die Nacht und so weiter und so fort. Womit der feierfreudige Schweinsteiger und die anderen Spieler nicht gerechnet haben, dass Jogi sich in der dritten Halbzeit selbst einwechselt, im Schlafanzug.
Dann habe ich immer noch Musik gehört unten, irgendwie an der Bar. Und dann habe ich da mal aus dem Fenster geschaut und habe dann einige Spieler unten irgendwie gesehen, die sich da noch irgendwie aufhalten und ein bisschen Musik hören und singen. Ja. Ich habe mich dann so von der Seite ein bisschen angeschlichen und dann bin ich, ich glaube sogar im Schlafanzug, irgendwie bin ich runter und habe den Stecker rausgezogen von der Anlage und habe dann einem von unseren Bodyguards gesagt, er soll jetzt bitte mal alle ins Bett schicken.
Sehr schöne Geschichte. Martin, ich hatte schon viel Freude, nicht nur in diesem NDR2-Spezial, sondern vor allem mit deinem Podcast. Bin sehr gespannt auf die Filme, die Sven Kaulbars und du gemacht habt. Die erscheinen am 22. Mai in der ARD-Mediathek. Der Podcast ist jetzt schon draußen, der heißt Wir Weltmeister, die Suche nach 2014. Nur in der ARD-Audiothek bekommt ihr jetzt schon alle Folgen. Und das war unser NDR2-Spezial. Martin Roschitz und Moritz Kasserlet sagen Tschüss, schönen Abend.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte.